Der Predigttext steht in Psalm 10, Vers 17. Du, o Herr, hast die Sehnsucht des Elenden gehört und machst sein Herz gewiss. Vielleicht möchten Sie manchmal gerne wissen, wie ich zu den Predigttexten komme. Das ist sehr verschieden. Aber heute ist die Antwort darauf ganz einfach. Es ist das Losungswort am heutigen Sonntag. Manche werden vielleicht nicht wissen, was das ist, die Losung. Es ist ein kleines Büchlein, das die Brüdergemeinde, eine evangelisch-freikirchliche Bewegung, wenn man so sagen darf, herausgibt jedes Jahr, indem sie Bibelworte auslost, für jeden Tag des Jahres einen. Und zwar Worte des Alten Testamentes. Und dann gibt es darunter einen Bibelvers, den man vom Neuen Testament her passend dazu sucht und dann eine Morgenlese und eine Abendlese noch dazu schreibt. Das ist das Losungsbuch. Viele Menschen empfinden es als eine Hilfe, sozusagen als ein geistliches Frühstück im Gehen. Wenn Sie morgens keine Zeit mehr haben, noch irgendwo einen ausführlicheren Bibeltext zu bedenken, dann greifen Sie noch einmal schnell mit einer Hand die Tasse Kaffee, mit der anderen das Losungsbüchlein und gucken noch einmal rasch hinein, um zu sehen, steht da was Gutes drin. Und dann nimmt man das mit in den Tag. Meistens hat man es nach einer halben Stunde wieder vergessen, aber es hat einem wenigstens eine halbe Stunde lang Mut gemacht. Manchmal aber bleibt ein solches Wort hängen, berührt einen tiefer und geht tatsächlich mit einem durch den Tag. Manchmal ist das Wort so unpassend für die eigene Lebenssituation, dass man es selbst gerade wieder zumacht. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir wollen heute dieses Losungswort ein wenig näher anschauen. Wohin will dieses Wort gehen? Was will es? Will es in mein Leben? Will ich es in mein Leben aufnehmen? Ich habe den Wortlaut nach dem Luthertext gelesen. Die Zürcher Bibel übersetzt das gleiche Wort ein wenig anders. Und andere berühmte Bibelübersetzer noch einmal ein wenig anders. Sie merken daran, dass das Wort nicht einfach einem bestimmten Satz gleichbedeutend ist. Das Wort Gottes ist schon, wenn Sie alleine die Übersetzungen angucken, ein recht lebendiges, recht vielgestaltiges Wort. Das heißt natürlich nicht, dass die Bibelübersetzer machen können, was sie wollen. Das hängt eben damit zusammen, wenn man ein Wort genauer anschaut, gibt es tatsächlich nicht nur eine Sprache dafür, sondern mehrere Möglichkeiten, den Inhalt auszudrücken. Wörtliche Übersetzungen der Bibel und zu meinen, man sei damit am nächsten dem Gotteswort, ist ein Unsinn. Jeder, der auch nur eine Fremdsprache in seinem Leben kennt, weiß, dass es der Geist in einer Sprache ist, der etwas ausdrücken möchte, und wenn man es in seiner eigenen Sprache sagen möchte, man es eben beim besten Willen mit anderen Worten sagen muss. Luther hat eine fantastische Sprachbegabung gehabt. Und dieses Wort lässt sich in seiner Sprache am besten merken. Du, Herr, hast die Sehnsucht des Elenden gehört und machst sein Herz gewiss. So ist das Wort aus dem Zusammenhang gerissen, wenn ich es Ihnen so sage. Aber das machen wir ja oft. Wenn uns ein Wort Eindruck macht, dann nehmen wir es und gehen damit fort. Wer sich von einem Gotteswort ansprechen lässt aus der Bibel, gerät aber in einen größeren Zusammenhang hinein. Vorausgesetzt, dass er das will. Dass er bereit ist, sich in diesen Zusammenhang hinein zu begeben. Dieses Wort ist wie eine enge Tür, die in einen neuen, weiten Raum führt. Gewiss, man darf auch ein Wort nehmen aus dem Zusammenhang und in seinem eigenen Raum bleiben und davongehen. Das darf man. An diesem Wort knabbern. Oder es einfach wieder beiseite legen. Das darf man. Aber ich möchte Sie heute Morgen mitnehmen. Mitnehmen durch diese enge Tür im Leben dieses Menschen, der so geredet, so gebetet hat. Psalm 10 und Psalm 9 gehören eigentlich zusammen und sind in den alten Bibeltexten ein einziger Psalm. Es gibt keine neue Überschrift für den 10. Psalm. Es ist das Gebet eines bedrängten Menschen um Rettung. Dieser Mensch nimmt uns mit durch sein Gebet in die Not seines Herzens. Auf den ersten Blick könnte man meinen, jetzt wird es nicht weit, sondern jetzt wird es ja noch enger. Was geht mich das Leben und die Not eines anderen Menschen an? Schon gar eines Mannes, der vor vielleicht 2500 Jahren so gebetet hat. Was geht mich seine Not an? Sein Problem ist schon lange gelöst. Ich lebe heute und bin heute mit meiner Not, mit meiner Situation konfrontiert. Aber wie ein Kind, das bei der Geburt durch den noch engeren Weg als der Mutterleib, in dem es herangewachsen ist, hindurchgeht, in die Weite der Welt hinein geboren wird, so kann das Gebet dieses Mannes uns durch die enge Pforte seiner Not und seines Lebens in Gottes Leben führen. Es ist kein schönes Gebet, dieser Psalm. Hat keinen logischen Aufbau, zumindest auf den ersten Blick nicht. Der Psalm, wenn man ihn liest, erweckt den Eindruck von bewegtem Wasser. Wellenberge, Wellentäler. Auf und ab. Aus dem fantastischen Einstieg, ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen, will alle seine Wunder erzählen. Oder ein paar Verse weiter, fordert er alle Welt auf, singt dem Herrn, der auf Zion thront, stürzt er hinab in das Wellental. Sei mir gnädig, o Herr, und siehe, wie elend ich bin. Auffallend in diesem Psalm ist auch die wiederholte, klagende Frage, warum, Herr, warum? Diese Frage ist der älteren Glaubensgeneration unter uns verboten gewesen. Man hat sie gelehrt, bei Gott darf man nie fragen, warum. Das ist aber nicht biblisch. Die Frage, warum, gibt es in der Bibel. Selbst bei dem frommen Beter der Psalmen, und es gibt sie oft. Auch in diesem Text erscheint sie im größeren Zusammenhang. Warum, o Gott, verbirgst du dich in Zeiten der Not? Oder warum darf der Frevler Gott verachten und bei sich denken, Gott ahndet es nicht? Warum dürfen andere ungestraft Gott ignorieren, sich selbst wie ein Gott gebärden, sich an seine Stelle setzen, was die Macht anbetrifft, aber dabei die Schwachheit anderer Menschen ausnützen, sich auf Kosten anderer ausleben, auf die Schwachheit anderer lauern, und er gebraucht dann ein Bild wie der Löwe im Gebüsch, um dann über ihn herzufallen, über den anderen, über den Schwachen herzufallen, wenn er sich eine Blöße gibt. Zugreifen, verschlingen, sich sättigen mit und an der Schwachheit des Elenden. Es ist kein schönes Gebet. Übrigens wechselt in diesem Psalm die Gebetsform in der Anrede, du, o Herr, mit Aufforderungen an Gott, endlich etwas zu tun. Steh auf, Gott, und mach etwas. Dann wieder wechselt es in ein Selbstgespräch, stufenlose Übergänge, in eine Betrachtung. Der Mann betet so, wie wir vielleicht in Gedanken beten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn ich in Gedanken bete, dann rede ich meistens nicht lange mit Gott. Ganz schnell bin ich bei meinen Gedanken wieder und merke, wie meine Gedankenwelt betrachtend wird. Manchmal urteilend, beurteilend, sich ärgernd über die anderen oder meine Furcht sich ausdrückt. So wie der Mann betet, würden wir nicht wagen, unsere Gebete und Gedanken in Worte zu fassen. Einerseits drückt er eine Gewissheit im Glauben aus, nach dem Jargon des Liedes, mein Gott lebt, hat mich aus den Pforten des Todes gerissen. Andererseits lebt er in Angst, Ungewissheit, Bedrohung, Bedrängnis durch andere Menschen. Die verborgene Angst, die sich in diesem Gebet widerspiegelt, ist Ursache der Ungewissheit dieses Menschen. Die verborgene Angst holt ihn herunter von den Höhen seiner Gotteserkenntnis und stürzt ihn in die Tiefe des Elends seines eigenen Herzens. Und es scheint so zu sein, als ob diese verborgene Angst vor der Umwelt stärker ist als alles, was er in seinem Glauben gelehrt wurde, als alles, wozu er andere Leute mutig auffordert, Gott zu vertrauen. Und es ist die Angst vor Menschen. Diese anderen werden nicht als Mitmenschen erlebt, sondern als Bedrohung. Er selbst erlebt sich in dieser Bedrohung als ein Elender. Ein elender Mensch, das hat damals seine Bedeutung gehabt, indem er ausgestoßen wurde, ausgeschlossen wurde aus der Volksgemeinschaft. Wer aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen wurde, war ein Elender. Er wurde verbannt ins Elend und das hieß ins Ausland. Damals waren nur die Grenzen noch nicht so scharf wie bei uns. In die Fremde, entfremdet. Wir kennen hier in der Schweiz im Strafrecht den Begriff der Landesverweisung. Ein Mensch wird des Landes verwiesen, wenn er sich nicht entsprechend benommen hat. Diese Strafe trifft aber nur die Fremden. Und es ist eine der wenigen Strafen, die einen Schweizer nicht treffen kann. Fühlen Sie einmal, wenn Sie einen Schweizer Pass haben, dann dürfen Sie nicht des Landes verwiesen werden. So hat man mich belehrt. Egal, was Sie anstellen, stellen Sie sich das vor. Deswegen ist man hier so vorsichtig, bevor man Leute aufnimmt. Man guckt sie sich so genau an. Man wird sie nachher nicht mehr los. Es gibt keine Möglichkeit der Aberkennung der Schweizer Staatsbürgerschaft. Keine. Wer sie einmal hat, hat sie. Ach, ist das herrlich. Deswegen wünschen sich so viele Leute diese Staatsbürgerschaft. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Leute ich in Deutschland antreffe, die sagen, oh, Schweizer Staatsbürgerschaft. Es ist irgendwo eine unterschwellige Angst bei unseren lieben Nachbarn. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht hängt es mit der Geschichte zusammen. Die Schweiz Es ist so ein Traumland ewiger Heimat. Das Elend des Elenden ist die Fremdheit, die Heimatlosigkeit. Aber nun begegnet uns in der Bibel die Heimatlosigkeit und das Elend und die Fremde interessanterweise als Anfang des Glaubens. Abraham wird aufgefordert von Gott, aufzubrechen aus der Heimat. Nicht ausgestoßen worden, sondern aufbrechen in die Fremde. Ins Elend, ins Ausland. Und das wurde noch dadurch verschärft, dass dieses Ausland noch nicht einmal einen Namen hatte. Außer der Verheißung Gottes, dass er die Fremdheit, das Land, das ich dir geben werde, zur Heimat machen will. Ich glaube, dass in unserem Land und in unserer Zeit das Festhalten an der äußeren Sicherheit, die uns ja niemand nehmen kann, bis hin zur sozialen Sicherheit, so auswirkt, dass wir die Entfremdung nach innen verdrängen. Obwohl uns ja kein Mensch dieses Bürgerrecht absprechen kann, steckt in unseren Herzen ein außerordentlich großes Maß unfreiwilliger Fremdheit, Entfremdung, die wir nicht annehmen wollen. Wir suchen die Sicherheit und wagen nicht aufzubrechen in die Fremdheit unseres Herzens. Wir reagieren höchst empfindlich auf Nuancen des Gefühls und des Verhältnisses der Beziehungen untereinander. Häufig geschieht es, dass die geringste Abwendung irgendeines Menschen in mir sofort das Gefühl hervorruft, was hat er gegen mich? Ich gehöre nicht mehr dazu. Wie schwer haben es Menschen in diesem Haus, das Gefühl zu kriegen, ich gehöre dazu. Und dabei taucht etwas ganz Interessantes auf. Die Menschen kommen in diesen Gottesdienst, vielleicht fremd, vielleicht gelegentlich wiederholt und fühlen sich augenblicklich aufgenommen. Aber nur solange sie hier sitzen. Beim Kaffee ist das schon wieder anders. Kaum gehen sie die Treppe hinunter, kaum beginnt die persönliche spontane Zuwendung, fühlen sie sich fremd und nicht aufgenommen. Und es gab Menschen und gibt Menschen, vielleicht auch heute Morgen hier, die monatelang kommen und ihr einziges Gefühl dazu zu gehören ist das während des Gottesdienstes. Und nachher bricht die Fremdheit durch. Was hat es damit auf sich? Dann beginnt man sich elend zu fühlen. Wenn man unter vielen Menschen ist, die scheinbar vertraut sind und man ist nicht drin, dann fühlt man sich hundeelend. Und Sie kennen das ja nicht nur von einem Gottesdienst, einer Kirche. Wer würde das nicht kennen im Blick auf den Arbeitsplatz? Wer hätte nicht schon die Spannung durchlitten, wenn er eine neue Arbeitsstelle antritt? Werde ich aufgenommen oder nicht? In manche Arbeitsgemeinschaften muss man sich dadurch einkaufen, indem man einen ausgibt, seinen Einstand bezahlen, wie das so schön heißt. Aber man ist selbst nach einem Kasten Bier noch nicht sicher, ob man dazugehört. Wann gehört man eigentlich bei uns dazu? Wann kriegt man eigentlich, wann kriegt das Herz die Gewissheit? Wann fühlt man sich endlich nicht mehr als Elender? Ich habe festgestellt, dass auch unsere Aufnahme in die Gemeinde keineswegs das unverlierbare Gefühl der Dazugehörigkeit gibt. Dass Menschen auch noch nach Jahren der Zugehörigkeit auf einmal das Gefühl des Elenden bekommen? Die Gemeinde ist mir fremd oder ich der Gemeinde? Was ist vor sich gegangen? Wie wird ein solches Gebet wahr? Wirklich? Wie kann ich erleben, dass Gott, wo immer ich bin, mir eine Gewissheit des Herzens gibt, sodass das Elend verschwindet und ich darf erleben, ich bin angenommen, ich bin zu Hause, ich bin aufgenommen, und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Vermutlich hängt dieser Entfremdungsvorgang in uns damit zusammen, dass es in unserem Herzen zu viele Bereiche gibt, die ihre Eigenständigkeit in uns haben, in unserer Lebensführung, und die hier im Erleben miteinander nicht gelöst, aufgelöst, erlöst werden. Sie bleiben unlösbar draußen. Und alle Ebenen unseres Lebens, die nicht hineingenommen werden in den Erlösungsraum Gottes, entfremden uns auf die Dauer. Und zwar nicht nur voneinander. Das, was uns voneinander entfremdet, ist nur ein Ausdruck der Selbstentfremdung des Herzens. Das kann ich darum sagen, weil ich so viele Menschen gekannt und erlebt habe über so viele Jahre hinweg, denen so viel Liebe und so viel Sympathie entgegengebracht worden ist, dass man es auf einem Haufen kaum sehen kann. Und die doch sich fremd fühlen. Das kann nicht mehr von außen kommen. Das muss eine Sache des Herzens sein. Was haben wir schon alles versucht? Wir haben in der Gemeinde versucht, einen Treffpunkt einzurichten da unten. So einen großen Punkt. Und drüber schreiben, Treffpunkt. Also wer fremd ist, kann sich dort finden. Was haben wir versucht, die Hauskreise aufzubrechen und zu sagen, nehmt neue Menschen in euch auf. Sie haben heute Morgen auch so einen hilflosen Versuch miterlebt, indem ich Ihnen sagte, sagen Sie doch einander wenigstens guten Morgen. Ich weiß schon, dass Sie das meistens vorher schon getan haben. Aber ich wollte Ihnen noch einmal etwas ins Bewusstsein rufen, einen ganz winzigen Schritt des Überschreitens der Fremdheit. Für viele ist das angstmachend. Sie haben Angst, dass der andere jetzt nach Ihnen greift. Sie haben Angst, Ihren Namen bekannt gegeben zu haben. Und wenn ich erkannt und bekannt bin, dann hat mich der andere in der Hand. Dann ist der Zauber, das Geheimnis meines Lebens weg. Und diese Ängste haben wir alle nicht zu Unrecht. Können wir verstehen, dass der Psalmist sagt, Herr, steh auf und tu endlich was. Er sagt es zweimal. Steh auf, Gott, mach was. Und Sie können mir glauben, dass ich dieses Gebet schon oft gerufen habe. Was soll Gott machen? Mit welchem Ziel? Und da fällt in diesem Psalm etwas auf. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ich ihn lese, aber es ist zum ersten Mal, dass es mir so aufgefallen ist. Herr, steh auf, dass nicht der Mensch obsiege. Oder, einem anderen Vers, dass die Heiden erkennen, dass sie Menschen sind. Und zum Schluss des Psalms, unmittelbar an unseren Vers, dass der Mensch von der Erde, also ein aus Erde gemachter Mensch, nicht mehr länger Schrecken verbreite auf der Welt. Das ist unsere Sehnsucht. Und die Frage ist, wie soll das geschehen? Dass der Mensch ein Mensch werde. Da scheint ein Geheimnis zu liegen. Das Geheimnis, das die Angst überwinden könnte, wenn sich die Menschen als Menschen erkennen und lieben könnten. Und vielleicht begreifen Sie jetzt, dass die Antwort auf dieses Gebet in der Geschichte des Volkes Gottes dort geschehen ist, für unser Leben, wo es in der Schrift heißt, und das Wort ward Fleisch. Gott wurde ein Mensch. Ob Sie es glauben oder nicht, wir sind durch einen Menschen erlöst worden. Und jetzt sagen Sie nicht gleich, aber er war doch Gottes Sohn. Ja, das war er. Aber Gott hat uns offensichtlich in dieser Welt nicht erlöst durch sein Gottsein im Himmel, sondern die Erlösung hat ihre weltweite Bedeutung und ihren Vollzug bekommen, dadurch, dass er ein Mensch wurde. Und als Mensch gelebt hat, als Mensch gelitten hat und, das ist das Dramatische, der Mensch über ihn, den Menschen Gottes, obsiegte, indem er am Kreuz starb. Da liegt ein Geheimnis drin. Und darum möchte ich Ihnen ein paar Fragen zu diesem Text sagen. Könnte es sein, dass wir Menschen uns voreinander fürchten, weil wir uns in Wahrheit vor uns selber fürchten? Könnte es sein, dass sogar unsere Gottesvorstellung ein Spiegelbild unseres unerlösten Herzens ist? Dass wir darum Gott bitten, aufzustehen und was zu machen, endlich die Situation zu verändern? In der Sprache des Psalmisten klingt das an mancher Stelle schon ein bisschen dramatisch. Gegebenenfalls den Bösen zu vernichten, weil das in unseren Herzen so ist, unser Wunsch so ist. Und dass es der Geburt Jesu Christi in dieser Welt bedurfte, seines Lebens als ein Mensch, damit wir erkennen, was ein Mensch wirklich ist. Wer ein Mensch eigentlich ist, wie der Mensch eigentlich gedacht ist von Gott. Um die Dunkelheit unseres Herzens aufzudecken und sie zu überwinden. Und dadurch eine neue Vorstellung von Gott entsteht. Eine Vorstellung von Gott, die unserem Herzen Gewissheit gibt. Darum hat der Apostel Paulus gesagt: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich trennen werden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kein Mensch kann mir diese Gewissheit geben. Kein Mensch. Kein Bürgerrecht dieser Welt kann die Angst vor der Selbstentfremdung aus meinem Herzen nehmen und damit mein Elend lösen. Keine Gemeinde kann mir das elende Gefühl des Alleinseins nehmen. Keine Familie, keine Ehe, keine menschliche Gemeinschaft kann mich erlösen. Aber die Menschwerdung dieses Menschen Jesus ist mein Heil, an dem ich mein Teil finden darf und erleben, dass er sich meiner erbarmt hat. Sehen Sie, diese Gewissheit gibt Gott nicht einfach. Gott ist kein Macher, der die Gewissheit macht. Die Gewissheit ist ein Werden auf dem Weg des Glaubens. Und die Männer des Glaubens sind aufgebrochen in diese Fremdheit und haben in ihr und nicht in ihrer Heimat Gott erlebt. Den, der sich ihnen offenbarte und ihr Herz zur Ruhe bringen wollte und ihnen damit eine Heimat gegeben, die aus Gott ist. Dort ist Gewissheit und Leben. Amen. Es ist wahr, Herr, du hast dich meines Elends angenommen, dich über mich erbarmt und schenkst mir ein gewisses Herz. Wie oft habe ich dir geklagt, dir meine Angst gesagt vor den Menschen, mich beklagt über die Bedrohung durch die anderen und das Unrecht, das sie an mir tun, in ihren Worten und Gedanken. Wie oft habe ich zu dir gesagt, Herr, steh auf, tu etwas. Du bist zu mir gekommen, in die Fremdheit meines Herzens. Du bist aufgebrochen aus der Herrlichkeit, die meinen Augen verborgen ist, und warst dir nicht zu groß, um ein Mensch zu werden in mir. Du hast dich meiner angenommen, in der Fremdheit meines Herzens, meines wahren Elends. Ich möchte dir dafür danken, Herr, und den Weg mit dir gehen. Bereit sein, aufzubrechen, aus Vertrautem und Eigenem, und den Weg zu wagen, auf dem du versprochen hast, dich zu erkennen zu geben, dich offenbar zu machen, als der du bist. Du gibst die Gewissheit, nicht dass wir sie erneut festhalten und sie in unseren Händen wieder zerbricht. Du gibst die Gewissheit im Werden und Reifen, im Leiden und Lieben, in der Freude und im Traurigsein, im Leben, im vollen Leben, das du versprochen hast. Ich danke dir, dass es dein Wort ist, das durch die Enge dieses Gebetes in die Weite deines göttlichen Lebens führt, indem du, Gott, der Herr bist und siegen wirst in dem Menschen, deinem Sohn Jesus. Amen.